Und wenn wir unsere wahre Größe erkennen würden, wir würden das nicht mehr mit uns machen lassen. Wirklich nicht. Wir würden auch nicht den kleinsten Kompromiss mit dieser Trennungsphilosophie, die hier in dieser Welt einfach überall präsent ist, würden wir nicht eingehen. Das steht unserem Wesen nicht zu Gesicht. Und also wir sind wirklich so viel mehr, als wir aktuell glauben, dass wir sind. Es hakt wirklich daran, dass wir wie innerlich in unserem Bewusstsein komplett mit Fäden in allen Richtungen verklebt sind. Die Frage ist, wie bereit ist jeder Einzelne, wirklich sein altes Leben, und ich sage es so drastisch, wie es ist, sterben zu lassen, die alte Welt untergehen zu lassen. Die Welt wird sowieso untergehen, ne? Und lass sie doch jetzt in deinem Bewusstsein untergehen, dass du dich in der neuen Welt bereits erfährst. Die alten Strukturen sind dem Untergang geweiht.
Herzlich willkommen bei Van Frieden, neue Perspektiven. Mein Gast heute ist Robin Kaiser. Ich bin Felix Van Frieden. Robin Kaiser ist Psychologe, Seminarleiter und Autor. Herzlich willkommen, Robin.
Danke dir.
Ja, wir treffen uns jetzt zum zweiten Mal, für ein Interview. Es sind gut 7, 8 Monate vergangen. Es ist ein sehr aufregendes Jahr 2021. Wie geht's dir? Wie hast du das Jahr so erlebt?
Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass so schnell so große Veränderungen geschehen, dass die Agenda so stark greift, dass so schnell Dinge umgesetzt werden von beiden Seiten, also sowohl was die Restriktionen angeht, was die Hintergrundkräfte angeht, wie sie versuchen, dieses System noch aufrechtzuerhalten, und auf der anderen Seite, wie schnell an den Stellen, wenn die Schwingungsqualität auf einmal wieder hochsteigt. Wir kriegen das gerade massiv mit, dass auf einmal wirklich Räume aufgehen, Möglichkeiten aufgehen, so schnell durch Heilungsprozesse zu gehen. Ich habe das Gefühl, wir sind in einem völlig beschleunigten Zeittakt, und ich erlebe einen Tag wie einen Monat zum Teil. Und das wird vielleicht, also ich kriege das mit, dass es vielen so geht. Und die Zeitqualität zeigt einfach an, dass wir mitten in der heißen Phase sind. Dass die Transformation nicht etwas ist, was in einem Jahr oder zwei Jahren erst beginnt, sondern dass wir mittendrin stecken. Und das ist auch das, wo ich wirklich den Finger drauflegen möchte. Wir stecken mittendrin. Es ist nichts, was mehr in der Zukunft kommt, sondern es sind alles Dinge, die jetzt passieren. Zum Teil haben wir es nicht im Fokus, weil es nicht auf der Oberflächenrealität erscheint, weil einfach im Hintergrund unglaublich viel Wirkkräfte miteinander arbeiten, dass wir in die neue Zeit gehen können. Und gleichzeitig, ja, sehen wir auf der Oberflächenrealität medial uns das vorgespielte Chaos steigt immer mehr. Gleichzeitig darunter ist eigentlich Heilungsprozesse. Sind eigentlich individuelle wie kollektive Heilungsprozesse, die gerade massiv voranschreiten.
Du hast gerade gesagt, der Tag kommt dir manchmal vor wie einen Monat.
Ja.
Das heißt irgendwie, jeder Tag zählt, und an jedem Tag kann so viel passieren. Wir haben das letzte Interview abgeschlossen mit der Idee, dass Gedanken, Worte, kleine Handlungen eine enorme Wirkung im geistigen Bereich hervorrufen. Wie nimmst du das jetzt gerade wahr? Wie wirken jetzt Gedanken, Worte an einem Tag im Vergleich vielleicht schon zu dem, wie es vor ein paar Jahren war?
Wir können keine Kompromisse mehr eingehen. Wir kriegen sofort die schöpferische Rückwirkung von dem, was wir denken. Früher war es so, dass wir innere Impulse hatten, und dann kam Zeit, und etwas zeitversetzt, davon kam dann die Rückwirkung dieser Impulse. Diese Zeit, diese Lücke zwischen Impuls und Manifestation in beiden Richtungen, egal worauf wir uns fokussieren, wird immer kürzer. Also die Lücke existiert quasi schon nicht mehr. Wir können nicht mehr negative Gedanken denken, ohne sofort die Rückwirkung dieser Gedanken zu erfahren. und so auch im positiven Bereich. Das heißt, wir sind wie aus dem Kindergartenalter raus, wo wir alles so oder so denken und fühlen können, aber mit den Konsequenzen nicht konfrontiert werden. Und jetzt kriege ich mit, dass jeder wirklich mit dem gerade konfrontiert wird, was er innerlich gerade erzeugt. Und zwar unmittelbar, direkt. Und das ist einfach ein Wesensmerkmal der neuen Zeit, dass wir die Auswirkung unserer inneren Ausrichtung sofort im Außen gespiegelt bekommen.
Ja, viele sind jetzt gerade natürlich auch durch die mediale Berichterstattung und durch das, was im Außen passiert, in einer Angst, in Verzweiflung, manchmal auch in Wut.
Ja.
Und dann spiegelt sich das natürlich auch sofort im Leben. Wie würdest du sagen, wie kommen wir da jetzt vielleicht schnell raus, vielleicht für einen Moment raus? Und was kann auch ein Moment schon für Auswirkungen haben? Ein Moment, ein Tag, wo wir da mal ganz frei von sind, uns frei von machen, uns erlauben, frei davon zu sein.
Ja, du hast das richtige Stichwort gegeben, diese Selbsterlaubnis zu sagen, ich brauche nicht mehr Teil dieses, dem Untergang geweihten Systems zu sein. Es ist wirklich etwas, was keinen Bestand mehr hat. Und es braucht nicht mehr von mir gefüttert zu werden. Aber die meisten geben sich gar nicht die Erlaubnis, sich außerhalb der konventionellen Realität zu erfahren. Und das ist wirklich damit verknüpft, dass wir so soziale Wesen sind, dass wir dazugehören wollen, dass wir das Gefühl haben, unsere Existenz löst sich auf, wenn wir uns vom Mainstream, also von dem, was die meisten Menschen glauben, was hier das Leben auf Erden ist, lösen. Aber das ist einfach die notwendige Voraussetzung, um überhaupt im Bewusstsein diesen Schritt zu tun. Sich erstmal auszuklinken aus dem Kollektivfeld der niederen Gedanken, Emotionsverkettungen. Also wir sind ja wirklich in dieser Body-Mind-Matrix gefangen. Ne? Körper und Verstand miteinander in Aktion und wir in der Identifikation, dass wir unser universelles kosmisches Bewusstsein reinweg nur über die Programme dieses Body-Mind, dieser Body-Mind-Matrix erfahren.
Erklär doch mal kurz die Body-Mind-Matrix. So, was ist das genau? Wie kommt man da rein? Oder kommt man da einfach so rein, wenn man gar nichts macht? Also sind wir da drin geboren? Es gibt ja dann so ganz viele Zwischenstufen und also erstmal vielleicht. Wenn man sich das so vorstellt, als ob man so einem dickigen Wald ist und plötzlich sieht man so das Licht und dann geht es wieder zu oder es ist ja alles so komplex.
Ja, also der erste Schritt, den ja auch schon viele getan haben in sich, ist zu erkennen, ich bin nicht mein Körper, ich bin mehr als mein Körper. Der Körper ist ein Teil von mir. Ne? Das ist ein winzig kleiner Aspekt des Gesamtspektrums des Bewusstseins hat sich hier auf die physische Ebene manifestiert, in Form des physischen Körpers. Das ist ein Aspekt. Jetzt der Verstand, mit dem wir innerlich identifiziert sind, ist sozusagen an der physischen Oberflächenrealität herangewachsen. Wir haben sozusagen einen inneren Anteil in unserem Bewusstsein, der aufgebaut wurde über diese Form, über diese Identifikation mit dem Körper. Das ist der Mind. Oder das, was ich Mind nenne. Und über diese Kombination zwischen Body und Mind wird eine wie abgeschirmte Oberflächenrealität inszeniert in dem kosmischen Bewusstsein, in dem es so scheint, als ob wir eine getrennte Form sind, die nicht mehr miteinander in Verbindung gehen kann.
Ich finde das immer so cool, wenn man das hört, dann, das ist so einleuchtend und es kommt also vor, das ist doch klar, das muss doch jetzt gelebt werden. Woran hakt's denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich diese Frage stelle, stelle ich sie immer für mich. Woran hakt's bei mir gerade? Und ich kriege immer wieder mit, dass auch bei mir auf subtile Weise sich Trennungsgedanken oder Trennungsempfindungen reinmischen. Ne, ich merke in meinem Herzen, ich bin die Trennung wirklich müde. Ich bin es wirklich satt, mich als einen getrennten Teil des Ganzen zu erfahren. Ich möchte mich wieder als das Ganze erleben, in der Verbindung. Die Trennungsmuster sind jedoch so tief eingegraben, auch in der Biologie, in der biologischen Matrix, in dem physischen Körper, weil der physische Körper einfach alle Informationen von allen vorangegangenen Generationen in sich trägt. Und deswegen sind diese Muster so tief, dass, um es zu deprogrammieren, um dahin zu kommen, braucht es wirklich dieses Bewusstsein, was bis auf Körperzellebene diese Trennung nachvollziehen kann und dann auflösen kann. Und das ist einfach, das ist ein Prozess, der ist jetzt hoch beschleunigt, aber der braucht dennoch auch Zeit. Also in meinem Bewusstsein kann ich in den Zustand der Allverbundenheit, zack, so schnell. Aber damit ich das im Alltag leben kann, muss der Körper, in dem Trennungsprogramme installiert worden sind, auch mitziehen. Und das braucht einfach auch, ne? Das braucht die richtige Ernährung auf der einen Seite, das braucht der richtige Zuwendung, dass der Körper wieder als Tempel des Bewusstseins gelebt und erfahren wird.
Ja, mir kommt gerade dieses Bild des Trichters. Alles geht in den Körper und der Körper ist dann so klein und der Körper ist auch so überfordert manchmal mit diesen ganzen Dingen, dass es ist schon enorm, was der Körper leisten muss.
Absolut. wir haben den Körper ja ausgewählt als unser Vehikel, uns hier in Raum und Zeit zu bewegen. Und es ist, also im biologischen Design ist er natürlich unglaublich, was der zu leisten in der Lage ist. Und dennoch, unsere Wahl, das universelle kosmische Bewusstsein in diese Form zu bringen, ist schon sehr speziell. Also, dass wir dem Körper diese hohe Aufgabe und Rolle gegeben haben, so ein hohes Bewusstsein zu inkarnieren, zu verkörpern, das ist wie, dass man sich für sich selbst so ziemlich genau das Gegenteil aussucht von dem, was man ist. Man ist kosmisches, universelles, unbegrenztes Bewusstsein und man sucht sich eine klitzekleine, begrenzte Form, um sich in ihr zu erfahren. Also wir erfahren uns wirklich gerade über das Gegenteil unserer selbst hier auf dieser Welt.
Ja, wir erfahren uns als das Gegenteil unserer selbst. Und da ist ja auch dann direkt die Frage, warum? Warum machen wir das? Also, wie kommt das große Bewusstsein auf die Idee, das zu machen? Weil viele zweifeln ja auch gerade an dem großen Bewusstsein, an Gott. Wie wird das alles zugelassen? Und ich stelle mir auch immer die Frage, ist das nicht irgendwie auch genial, das Spiel so herzustellen, dass wir, also ist das nicht auch irgendwo die größte Aufgabe, die man sich geben kann? Und ist es nicht auch gerade reizvoll, sich dann auch die größte Aufgabe zu geben, dann auch ins dichteste Bewusstsein reinzugehen und als Idee zu versuchen, vom Dichtesten ins Höchste zu kommen und das zu kombinieren?
Ja, das ist die spezielle Aufgabe des Menschen, würde ich sagen. Wirklich das Dichteste mit dem Höchsten in sich zu vereinen, in sich zu verbinden. Und das können wirklich nur Wesen, die das ganze Frequenzspektrum in sich abdecken und mit dem Bewusstsein präsent haben. Und das biologische Design ist dazu ausgerichtet. Also es ist wirklich so, dass wir, so wie wir biologisch designt worden sind, mit dem Chakrasystem alle kosmischen Ebenen eigentlich ansteuern können. Und ich höre das oft in der Spiritualität, dass wir sagen, okay, die dichteste Verdichtung ist das, was am weitesten weg von Gott ist, in Anführungszeichen. Ich würde sagen, es ist die größte Entfaltung. Es ist wirklich, wir sind hier in der größtmöglichsten Differenzierung und Entfaltung des einen Bewusstseins. In tausend Formen, schau dich um.
Ja, du hast gerade gesagt, alle Frequenzen in sich vereint. Und wir werden gerade von bestimmten Frequenzen hier so ein bisschen an der Nase herumgeführt, kann man sagen, manchmal. Was gibt es eigentlich so für Frequenzen und wie arbeiten diese Frequenzen? Gehen wir jetzt mal vielleicht erstmal zu den Frequenzen, die uns wegbringen wollen von dieser Verbindung.
Genau. Viel kommt ja aus den sogenannten niederen Astralebenen. Das ist die vierte Dichte, die sehr dicht an der physischen Materie sind. Also das ist wirklich nur eine kleine Phasenverschiebung im energetischen Bereich, so dass es nicht mehr für den physischen Körper sichtbar ist. Ist aber unglaublich dicht dran und man kann aus der vierten Dichte auch bis zu einem gewissen Prozentsatz auch hier im physischen eingreifen. Und dort tummelt sich einfach alles Mögliche. Dort tummeln sich ganz viele Wesen oder auch nicht inkarnierte Seelen, die irgendwie einen Einfluss auf diese Welt haben wollen, ihn aber nicht hinbekommen. Und dadurch sich physische Vehikel suchen, um über sie Einfluss auf diese Welt zu bekommen. Und das ist eigentlich ein sehr klassisches, schon lang bekanntes Phänomen des Besetztseins. Und ich würde sagen, dass viele Menschen bis zu einem gewissen Grad von Fremdenergien besetzt sind. Die wenigsten sind ganz in ihrer eigenen Souveränität und dadurch auch ganz in ihrem eigenen schöpferischen Willen. Und durch diese Art der Entfremdung von unserem ursprünglichen Wesen, durch diese Fremdeinflüsse, konnte einfach ein System installiert worden hier auf dieser Welt. Also das, was uns am meisten hat fallen lassen, hat vergessen lassen in unserem Bewusstsein, ist wirklich dieses Unwissen darüber, wer wir im Wesen sind. Und wenn wir unsere wahre Größe erkennen würden, wir würden das nicht mehr mit uns machen lassen. Wirklich nicht. Wir würden auch nicht den kleinsten Kompromiss mit dieser Trennungsphilosophie, die hier in dieser Welt einfach überall präsent ist, würden wir nicht eingehen. Das steht unserem Wesen nicht zu Gesicht. Und also wir sind wirklich so viel mehr, als wir aktuell glauben, dass wir sind.
Ja, es ist interessant, sich das vorzustellen, dass hier die Materie ist und dann gibt es eine Form über der Materie, die schon nicht mehr Materie ist, aber sehr nah dran ist. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele mehr. Also ja. Und man hat ja so, also man hat jetzt nicht, aber viele, und ich hatte das früher auch erst die Vorstellung, es gibt die Materie und die Nicht-Materie. Mhm. Es gibt eher so zwei Gegenpaare. Ja. Ne? Aber was gibt es alles und wie geht es dann weiter? Also wie ist die nächste Stufe und wie arbeiten vor allem diese Kräfte? Wie hast du da so ein bisschen so, dass wir uns das bildlich vorstellen können?
Also ein Grundsatz, der auch schon oft gesagt wurde, ist dieses Prinzip Teile und Herrsche. Über etwas, was miteinander verbunden ist, kann nicht geherrscht werden. Nur wenn etwas getrennt wird, kann man über die diese Teile oder diese Gegenteile irgendwie Macht ausüben. Und eine der größten Installationen für die Beherrschung der Menschheit ist einfach die Trennung der Familien. Die Trennung der kleinsten sozialen gemeinsamen Einheit hier im Physischen. Und da kriegen wir ja mit, da wird massiv gegengesteuert, da wird ein Keil reingeschlagen überall. Es ist inzwischen schon gang und gäbe, dass irgendwie, Patchwork-Familien oder alleinerziehende Eltern. Und das war in ursprünglichen Kulturkreisen ganz anders. Die ganze Kindeserziehung. Ich habe ja auch viel schon über Stammeskultur gesprochen. Und das ist ein ganz, ganz wesentliches Element, wie diese Kräfte arbeiten. Dass sie die kleinste gemeinsame soziale Einheit teilen und sie sozusagen in Vergessenheit bringen, dadurch auch, wer sie sind. Ich würde sagen, eines der Hauptfaktoren, warum so eine Handvoll von Familien auf dieser Welt so viel Macht akkumuliert hat, über die letzten Jahrtausende, möchte ich fast sagen, ist, weil sie einfach ganz, ganz konsequent ihren Weg gehen, kompromisslos und von Generation zu Generation das ganze reinkarnatorische Wissen immer weitergeben. Also die wissen ganz genau, wann sie sich wo, wie, wieder neu in der gleichen Familie inkarnieren. Und dadurch kann die Familie, also kann die Kindeserziehung auch ganz neu sein. Wenn du weißt, welches Kind hier gerade kommt und welche vergangenen Inkarnationen, in welchen Rollen es schon gehabt hat, ist ganz offensichtlich und klar, wie der Lebensweg vorher bestimmt ist in einer gewissen Weise. Und diese Weitergabe an der Inkarnationsreihen über die Generation und im Physischen auch der Blutlinie. Die Blutlinie hat ganz stark was damit zu tun, dass du in reinkarnatorisches Wissen weitergeben kannst. Deswegen halten die ihre Blutlinien, versuchen sie so sauber zu halten. Und deswegen gibt es auch einen Ausstoß aus der Familie, wenn sozusagen außerhalb der Familie eine Partnerschaft eingegangen wird. Also die sind absolut streng, weil sie das Wissen um sich selbst immer weitergeben wollen. Die wissen ganz genau, also der Vorteil der Machthabenden ist, dass sie wissen, wer sie sind, wir aber nicht. Mhm. Und wenn wir anfangen, uns wieder innerlich zu verbinden und zu schauen, was bin ich jenseits dieser Body-Mind-Matrix, die uns hier vorgespielt wird, dann bekommen wir so einen Vorgeschmack davon.
Also wo wir das ja herkennen, ist ja zum Beispiel aus der Linie des Dalai Lama, die ja genauso arbeiten und auch öffentlich so arbeiten.
Ja. Dass
der Dalai Lama sich regelmäßig reinkarniert in andere Körper, er wird gesucht. Ja. Und das machen ja auch scheinbar mehrere Lamas. Das wird dann erstmal so akzeptiert. Ist das ein ähnliches Modell, wie die dann arbeiten?
Das ist ein durchaus ähnliches Modell. Bloß, dass es halt in Familienclans ist, die ganz klare Regeln für die Inkarnation aufgestellt haben. Also du leistest dort auch einen Schwur, dass du dich nur in dieser Familienbande reinkarnieren kannst. Du bist sozusagen per Brief und Siegel in diese Adelsfamilie eingeschrieben. Und du kannst auch nicht in diese Adelsfamilie rein inkarnieren, wenn du in der Seelensignatur nicht das entsprechende Siegel hast. Und dadurch halten sie, die sagen immer, sie halten ihr Blut rein. Das ist eine Ebene über das Blut, aber eigentlich halten sie, ihre Generationslinien, ihr reinkarnatorisches Wissen dadurch präsent und aufrecht. Und daraus entsteht ihre Macht. Also die lassen es natürlich nicht zu, dass eine Seele dort inkarniert, die nicht aus ihrem Clan kommt. Früher war es so auf dieser Erde, dass Blutsverwandtschaft immer Seelenverwandtschaft gewesen ist. Das ist heutzutage nicht mehr so. Heutzutage inkarniert man wie verrückt, wie ausgegossen, wie ausgeworfen hier wild umher auf dieser Welt, ohne dass der Seelenstamm, der ursprüngliche, hier als Familie gemeinsam inkarniert. Und das ist so ein Element, wenn da dieses Wissen nicht mehr präsent ist, weil auch die, ich möchte sagen, spirituelle Sicht dadurch nicht mehr gefördert ist, Dann versucht man natürlich irgendwie über Stammbäume irgendwie Generationswissen weiterzugeben, aber das ist alles nicht mehr das Gleiche.
Du hast gerade gesagt, man verspricht sich einer Familie.
Mhm.
Das heißt ja irgendwo, dass es auf dieser Welt die Möglichkeit gibt, solche Pakte einzugehen. Und ich glaube, uns ist gar nicht bewusst, was das Wort und gerade das Versprechen für eine Auswirkung hat.
Mhm.
Und ich glaube, dass viele Menschen so lapidar mal was versprechen, aber ich habe jetzt auch bei Meister Omra Mikhail Ivanov gelesen, es kann sogar sein, dass man wegen eines ungelösten Versprechens wieder herkommen muss, um das zu lösen. Und scheinbar arbeiten dann diese Kräfte mit genau diesen Ideen.
Absolut. Wenn du hier dein Wort gibst, wir haben ja bestimmte Worte hier aus unserem Feld wirklich verloren. Ein wunderschönes Wort, was eigentlich so stark auch bei mir präsent ist, ist dieses Ehre. Wer weiß, wie ehrhaft er eigentlich ist und wie ehrhaft sein Wort ist, der würde nie unbewusst irgendein Versprechen abgeben. Ich kenne Menschen, die höchst bewusst sind und die kein einzelnes Versprechen abgeben. Weil es einfach darum geht, dass auch immer alle Dinge anders werden können. Und mit Brief und Siegel etwas zu besiegeln, ein Versprechen abzugeben für etwas, ganz, ganz vorsichtige Sache. Also allein schon, was wir innerlich denken, wenn wir sagen, okay, ich verspreche dir dies oder jenes. Wir müssen uns einfach nur mal das katholische Ehegelübde anschauen, ne? Das Versprechen, was sich Menschen unter Eid dort in dieser, inspiriert von diesen Zeilen dort geben. Und das ist, ne, wenn Menschen ihre Liebe besiegeln unter einem solchen, ich möchte schon sagen, fast satanischen Eid, dann ist es klar, dass die Liebe in dieser Art von Versprechung irgendwann erstickt wird.
Und dann kommt die Trennung und was kommt dann? Dann kommt der Streit und ich meine, das ist ja dann, also was wird da alles aufgebauscht? Was folgt, wenn man so ein Versprechen eingeht? Und wenn man das vielleicht sogar, es gibt ja Leute, die sind auch bekannt, die geben in dem Leben bis zu 8-mal so ein Versprechen ab und es endet immer in einem Desaster.
Ja.
Was ist da alles wieder aufzuräumen nachher?
Ja, also letztlich, natürlich kannst du alles, was du versprochen hast oder wo du, ist ja auch sehr stark mit der Idee von Schuld mit verbunden. Ich bin dir etwas schuldig, weil ich mal etwas gesagt habe, was ich nicht in Ausgleich gebracht habe. Natürlich kannst du auch all das wieder in Ausgleich bringen, aber freier wärst du, wenn du von Moment zu Moment frei entscheidest, wie du handelst und nicht durch die Zeit hinweg irgendwas schon vorausgibst, weil du nie weißt, wie etwas werden wird. Und sich jeden Tag aufs Neue die Liebe zu versprechen, ne? Also sich nicht dem Partner zu versprechen, sondern der Liebe zu versprechen und dann die Liebe immer wieder zum Zentrum der Partnerschaft werden zu lassen und sich das gegenseitig zu schenken, ne? Aber sich nicht darüber hinaus irgendwie, ne, bis das der Tod uns scheidet, das ist einfach, das ist so eine perfide Installation, damit die Liebe nicht mehr fruchttragend sein kann in einem Miteinander. Und für alle diejenigen, die unter dieser Installation die Verbindung eingegangen sind, die Ehe, unter dem klassischen Ehevertrag, na, schreibt euren Ehevertrag neu, ne? Macht es, setzt es neu auf. Schaut, was ist jetzt stimmig für euch. Aber hängt nicht gesellschaftlichen Konstrukten nach. Das ist wirklich ein Großteil dieser Body-Mind-Matrix hier, setzt sich aus dem zusammen, wie uns Beziehungen vorgespielt werden, ne? Wie uns gesagt wird, wie wir hier unser Miteinander gestalten sollen, wie wir Liebe zu leben haben. Und ja, wer Liebe aufgrund von Filmen, die er mal gesehen hat, versucht nachzuleben, der ist halt völlig ab vom Schuss.
Wir waren jetzt gerade bei den Versprechen und es gibt ja auch sehr viele Versprechen. Ich glaube sogar die meisten Versprechen, die machen wir uns selbst. Mhm. Ich will das, ich werde das so machen, ich werde das so machen und das sind jetzt vielleicht nicht immer, ich verspreche mir das, aber von der Idee her verspricht man sich etwas und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Idee, wie können wir die auflösen? Wie können wir die Versprechen auflösen? Mit anderen vielleicht auch mit uns selbst, dass wir, es kommt mir so vor, als würden wir uns da Pakete in die Zukunft werfen, die wir dann auspacken und dann, dann sind das keine freudigen Pakete, sondern eher so Aufgaben oder Steine in die Zukunft werfen. Wir werfen uns selber schon Steine in den zukünftigen Weg.
Ja.
Und wir haben ja jetzt gerade enorm viele Möglichkeiten der Reinigung und vielleicht auch der Reinigung des Weges. Und wie können wir da vorgehen?
Ja, also ich bin ja auch immer so ein Fan von Etymologie, dass man schaut, welche Worte kommen woher. Immer wenn diese Silbe fair vorsteht, ne, sprechen, versprechen, lieben, verlieben. Also wenn dieses fair da vorne dran steht, dann wissen wir, dass da eine Verdrehung stattgefunden hat auf einer gewissen Ebene. Und wie wir das wegräumen, ist einfach. Also wir können die Zukunft nur bereinigen, wenn wir unsere Vergangenheit bereinigen, weil die Zukunft ja meistens die Wiederholung der Vergangenheit ist. Und wenn wir den Punkt im Jetzt finden, der wirklich frei von dieser Raumzeitkonditionierung und dieser Linearität ist, dann hebt das fast schon automatisch aus. Also wir sind ja in so vielen Ideen gefangen, wie wir zu sein haben, dass wir irgendwie uns gesellschaftlichen Normen beugen, dass wir und die meisten Sachen kommen scheinbar aus uns heraus und sind scheinbar unsere eigene Meinung. Ja, wir müssen uns ja dort so und so verhalten. Ja, wir müssen ja diesen gesellschaftlichen Konventionen folgen. Wir sind jetzt in diesem Bereich, ne, wir wirken jetzt im spirituellen Bereich, da müssen wir uns so und so kleiden. Ne, das sind alles so Konditionierungen, die wirklich tief sitzen und von denen die meisten Menschen glauben, dass sie halt aus dem Inneren herauskommen und dass es ihre Meinung und ihre Position ist. In den Platz in sich zu finden, wo ich zwar Position einnehmen kann, aber jede andere Position auch legitim ist. Und ne, also du kannst dich dem Ganzen nicht annähern, wenn du irgendeinen Teil des Ganzen ablehnst. Und durch unsere Standpunkte, wie wir uns sozial irgendwie ne, hinstellen, was gut und schön und richtig ist und was böse ist und schlecht ist, ne, durch diese dualen Programmierungen rutschen wir einfach immer wieder da rein, dass wir Teile des Ganzen ablehnen und dadurch auch in uns ablehnen. Und wenn wir uns was versprechen, selber ein Versprechen abnehmen, dann wird es meistens aus dieser Idee von, das ist gut und richtig sein, so soll es sein. Und bei den meisten Menschen, da gibt es ja bereits dieses innere, tiefe Wissen, was eigentlich gut für sie wäre. Bloß die Umsetzung, daran scheitert es. Und ich habe schon zum Teil gar keine Lust mehr zu sprechen, weil einfach, es ist alles Wissen da. Ne? Wir waren noch nie in einem Zeitalter, wo das ganze Wissen eigentlich präsent ist. Es braucht nicht mehr scheinbar braucht es noch jemand, der das nochmal sagt, von dem, was eigentlich alle schon wissen. Ne? Und wenn es denn aus dem Mund kommt, na, dann muss ich ja auch was tun. Aber es hakt wirklich daran, dass wir wie innerlich in unserem Bewusstsein komplett mit Fäden in allen Richtungen verklebt sind. Und wir haben zwar die Informationen da, ne? wir haben gestern darüber gesprochen, wie wunderbar ist es, in einer Zeit zu leben, wo das, was normalerweise über Jahrtausenden hinter verschlossenen Türen in elitären, esoterischen Zirkeln abgehandelt worden sind, dass das jetzt einfach im Internet zum Finden ist zum Teil. Das ist eine unglaubliche Zeit. Wir haben wirklich alle Informationen, um den Weg zu gehen. Auch die Felder, sie sind schon bereits so geöffnet. Ich habe das Gefühl, dass wir so viele kosmische Querinformationen gerade kriegen, dass alles da ist. Die Frage ist, wie bereit ist jeder Einzelne, wirklich sein altes Leben, und ich sage es so drastisch, wie es ist, sterben zu lassen, die alte Welt untergehen zu lassen. Die Welt wird sowieso untergehen. Ne? Und lass sie doch jetzt in deinem Bewusstsein untergehen, dass du dich in der neuen Welt bereits erfährst. Die alten Strukturen sind dem Untergang geweiht.
Ja, ich mag das Wort Opfer eigentlich gerne. Ich weiß, dass viele da ein Problem mit haben. Aber es fühlt sich in meinem Leben so an, als hätte ich mein altes Ich geopfert für das Neue. Ja. Die alten Vorstellungen, was ich wollte, Und ich habe da wirklich jahrelang dran festgehalten. Aber es musste geopfert werden. Und es ist wirklich ein Opfer, weil es ist nicht mehr da.
Ja.
Es ist weg.
Und auf einer gewissen Ebene mag es Teile in dir geben, die dem nachtrauern. Aber wenn du wirklich dich mit dir verbindest, kriegst du mit, es ging nichts verloren. Ne? Das Alte ist ja in dem Neuen integriert und aufgelöst. Es geht wirklich nichts verloren, wenn du all die Beziehungen und Verbindungen und Verklebungen mit der alten Welt in dir auflöst. Da geht nichts verloren. alles, was passieren kann, ist, dass du dich befreist. Aber das ist einfach das, was den Menschen so Angst macht.
Es ist so unglaublich, ja. Man, diese Angst, dass man, dass das verloren ist und dass man dann nicht mehr man selbst ist. Und es gibt ja unzählige Diskussionen, die ich dann auch geführt, oder die man auch wahrscheinlich führt, wenn man in dem Moment ist und ich auch geführt habe. Und die Erkenntnis, wenn man dann so im Neuen ist, an dem Aspekt, es gibt natürlich ganz viele Aspekte und so, ich bin jetzt nicht komplett im Neuen, aber von vielen Aspekten, wo ich auf jeden Fall weiß, da war eine ganz, ganz enorme Anhaftung über mehrere Jahre, wo ich dachte, ich muss so leben, ich muss das machen, ich muss hier ein Rockstar werden, ein Rapstar werden und so weiter. Ne? Und dann einfach das sein lassen. Und das hört nicht auf. Also die Kraft kommt auf einer anderen Ebene wieder, aber so frei. Nicht, dass ich das muss, sondern man kann, aber man kann nicht. Man muss einfach nur, ich finde, du hast es gestern so schön gesagt, sich mit dem Herzen Gott öffnen, Hingabe ist es eigentlich, Hingabe, aber man denkt halt so, wenn wir diese Hingabe machen, dann sind wir nicht mehr wir geben das ab, aber dass das eine Verschmelzung ist und eigentlich unser wahres Ich zum Vorkommen bringt.
Erst dann werden wir ja zu uns, ne? Wir sind das, ja gerade nicht wir selbst. Das begreifen die meisten Menschen eben nicht, dass das, was sie gerade leben, nicht ihr Leben ist. Dass so, wie sie gerade leben, absolut nichts mit ihnen zu tun hat. Sie erfüllen gesellschaftliche Normen und Konventionen. Und deswegen werden sie gelebt, aber sie leben gar nicht. Also die meisten sind lebende Tote. Ich habe das Gefühl, ne, die Filme sagen uns alles schon voraus. Wir sind in einer Art Zombie-Apokalypse. Die Menschen leben nicht. Sie sind lebende Tote. Die meisten sind einfach so sehr in Programmen verstrickt, dass ihre eigene Lebendigkeit, der Zugang zu ihrer eigenen Lebendigkeit einfach verloren geht. Und sich das wiederzuholen, zu sagen, okay, an der und der Stelle werde ich noch von Konventionen und Mustern gelebt und ich löse die jetzt in meinem Bewusstsein auf, weil ich merke, sie dienen mir nicht mehr.
Ja, kommt der Spruch, so ist das Leben halt.
Genau, das Leben ist...
Was ist das Leben? Was ist das Leben eigentlich?
Ja, es ist nicht, also, und das sage ich jetzt zu mir selbst, es ist nicht das, was ich gerade führe. Auch ich bin noch absolut unter meinem Potenzial. In den wacheren Stunden merke ich, dass ich schlafe. Ne? In den Momenten, wo ich wirklich absolut angebunden bin, merke ich, wie klein ich eigentlich im Moment über die meiste Zeit immer noch bin. Und ich bin schon einer der etwas Wacheren. Aber dennoch kriege ich mit, also die Wachheit besteht gerade darin, dass ich erkenne, wie tief ich in vielen Elementen einfach immer noch schlafe.
Ja, gerade mit diesem Begriff Wachsein wird ja enorm gespielt gerade. Aufgewacht, ich bin aufgewacht. Also das heißt für viele so geläufig, dass man eine Sache erkannt hat. Aber wie weit dieser Aufwachungsprozess geht, genau wie du vorhin gesagt hast, wir haben diese Astralwelt und dann haben wir die geistige Welt, das ist eine Ebene. Und man ist auf einer Ebene aufgewacht. Aber was wartet alles noch? Wie können wir überhaupt erwachen? Hast du da vielleicht so, also das ist, dass man die Größe des Ganzen einmal so ein bisschen...
Ja, es ist immer größer als so, wie du dir vorstellst. Weil es nicht in eine einzelne Vorstellung reinpasst. Es ist auch nichts, was für den Verstand da ist. Es ist, und da kommen wir fast wieder ins Mystisch-Mythische rein, es ist wirklich ein Geheimnis, was im Herzen ist. Und dieses Geheimnis bleibt sich selbst ein Geheimnis. Ne? Dieses innere Erwachen, dieses Erkennen deines eigenen Bewusstseins ist etwas... Das kannst du nicht auf den Tisch legen. Das kannst du auch nicht, da kannst du nicht drauf deuten. Das kannst du nicht in Worte fassen. Das ist ein Geheimnis des Herzens, wie das Herz pulsiert, schlägt, wirkt, sich verbindet. Eins ist eigentlich. Und ich kriege selbst in der Spiritualität und auch in der spirituellen Terminologie kriege ich mit, wie das nach wie vor, das ureigentliche Geheimnis des Herzens wieder verzerrt. Also so viele Menschen sprechen davon, ich verbinde mich mit der und der Kraft oder ich verbinde mich mit dir. Verbindung ist auch das, was so eine Richtung weist, aber eigentlich ist es mehr als das, es ist Einssein. wir können uns nicht verbinden, wir können nur eins miteinander sein. Aber dann ist keine Verbindung mehr da. Wenn ich mich mit Gott verbinde, dann bin ich und dann ist Gott da und da gibt es eine Verbindung zwischen mir und Gott. Das ist aber Trennung. Die, allein das Wort verbinden ist schon eine Trennung, weil es nicht eins sein ist. Und deswegen hüte ich mich in meinem inneren Vokabular zu sagen, ich verbinde mich jetzt mit dieser oder jenen Kraft. Nein, ich bin eins damit. Ich bin diese Kraft. Ich bin du jetzt hier. Ich verbinde mich nicht mit dir. So. Das sind, und so lange wir noch glauben, dass es dort draußen Kräfte gibt, oder hier Elemente gibt, wo ich hier bin und das dort ist und womit ich mich dann verbinde, ist immer noch Trennung da. Und das ist, da ist die Trennung noch nicht überwunden, auch im Sprachlichen.
Ich finde, die Idee hilft auf jeden Fall noch dabei, dass wir alles in uns haben. Der kleine Mikrokosmos, der Makrokosmos, alles ist in uns. Und diese ganzen, also alles ist in uns. Und wie groß das alles ist, also die Vorstellung eigentlich, wie groß sind wir, wenn alles in uns ist.
Ja, genau. Und das in einem Moment der inneren Geistesgegenwart, einfach nur auf sich wirken zu lassen, ohne irgendetwas zu greifen, innerlich irgendetwas zu wollen und irgendeine innere Bewegung, sondern einfach nur das schiere Staunen, die Faszination in der Erfahrung der Größe, in der Ist-Präsenz, könnte man sagen. Und das ist etwas, okay, manche sagen, es ist Meditation, aber es ist eigentlich in jedem Moment.
Ja, es ist in jedem Moment, genau wie Wachsein in jedem Moment ist und wie alles in jedem Moment ist. Gehen wir nochmal einmal einen Schritt weiter in den Kosmos, wenn alles, was in uns ist, auch das ist, was außen ist. Meistens fällt uns ja der Zugang über den Kosmos einfacher. Wir sehen das, wir sehen die Sterne, wir können uns manchmal einfacher vorstellen, dass es Lebewesen auf anderen Planeten gibt, als das, was in uns selber alles lebt, genau. Also versuchen wir mal, diesen Zugang zu finden und zu schauen, was gibt es alles in diesem ganzen großen Kosmos und auch wie viel, was ist hier gerade auf der Erde gerade los? Also hier ist ja gerade ein enormer Ballungsraum, kann man sagen, von verschiedensten Energien, Kräften, Wesenheiten. Warum sind die alle hier? Und was ist hier gerade das Besondere, dieser Moment, der gerade hier stattfindet? Warum sind alle da?
Wir sind in der Übergangszeit und die Übergangszeit ermöglicht es, Seelen innerhalb kürzester Zeit einen massiv schnellen Läuterungsprozess zu durchlaufen. Also wir können diesen Planeten wirklich als Läuterungsplaneten bezeichnen, habe ich auch an anderer Stelle schon mal getan, wo Prozesse seelischer Reifung innerhalb von kürzester Zeit stattfinden können. Und deswegen stehen die da oben Schlange, um hierher zu kommen. Ne, es ist wirklich, zum Teil, wenn man es jetzt ein bisschen negativ karikierend ausdrücken möchte, zu einem Tourismusplaneten geworden, wo ganz viele verschiedene kosmische Wesen und Spezies sich gerade hier inkarnieren, um eine ganz bestimmte Läuterungsprozess durchzumachen oder inneren Reinigungsprozess durchzumachen oder zu helfen dabei. Und dieser Planet stellt sich zur Verfügung, um einen großen kosmischen Konflikt aufzulösen, könnte man sagen. Also wir sind in der physisch Stellvertreter von hohen kosmischen Dynamiken. Was das Erdensein im Beginn des 21. Jahrhunderts hier so besonders macht, ist einfach die Geschwindigkeit, wie schnell hier unterschiedlichste Frequenzen erfahrbar werden können. Also in anderen Existenzräumen ist es so, da gibt es dieses Existenz, dieses Spektrum von Erfahrung und du kannst nur dieses Spektrum von Erfahrung machen. Hier ist es aber so, hier lebt die niedrigste Bewusstseinslebensform neben der höchsten, parallel nebenher. Wir haben hier wirklich ein breites Spektrum an möglichen Erfahrungen und hier ist Himmel und Hölle in einem, je nachdem, wofür wir uns in unserem Bewusstsein ausrichten. Allerdings wird sich das nach der Übergangsphase auch nochmal wandeln, dass Gaia, das Seelenwesen der Erde, etwas klarer vorgibt, wofür das Erdendasein eigentlich im Ursprung gedacht ist. Wir sind ja, momentan ist es ja wirkliches Chaos dahingehend.
Das heißt natürlich auch, dass diese Zeit irgendwann vorbei ist.
Ja, also Gaia hat sozusagen jetzt das Mäntelchen des Läuterungsplaneten angezogen, weil sie diese Funktion gegenwärtig erfüllt. In der Phase des Übergangs. Ist der Übergang abgeschlossen, zieht sie das wieder aus und was da drunter zum Vorschein kommt, ist die neue Erde.
Jetzt stellen wir uns vielleicht mal vor, da ist jetzt eine Seele oder ein Wesen, das will sich hier inkarnieren und denkt, wow, der Läuterungsprozess, ich habe unglaubliches Potenzial, ich kann ein bisschen die höchsten Höhen aufsteigen und vielleicht komme ich aus einer tiefen, also vielleicht fange ich tief an und gehe hoch und denke mir so, boah, was habe ich da alles noch zu erleben? Und jetzt lebt man hier und schläft vor sich hin. Und am Ende, also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber dann einfach die Idee, dann sind wir vielleicht im ganzen Leben haben wir geschlafen, ist wieder zurück. Und merkt so, oh, Chance verpasst. Und dann die Idee daneben, was haben wir jetzt eigentlich zu verlieren? Mhm. Also wo ist die Differenz? Was haben wir jetzt zu verlieren zu, oh mein Gott,
ja,
verpasst.
Man darf es sich immer wieder vergegenwärtigen. In welchem Bewusstsein bin ich nach meiner Inkarnation? In welchem Bewusstseinsraum bewege ich mich dann? Und wie würde ich aus diesem Raum heraus in diese Inkarnation schauen? Das ganze Wertsystem würde sich komplett anders aufbauen, wenn wir wüssten, auf was es hier ankommt. Wir haben so viele künstliche Werte aufgestellt, die wir einfach nicht über die Inkarnation mittransportieren können. Alle innere Werte, alle innerer seelischer, geistiger Reichtum, den wir hier beleben und den wir ja hier mehren, miteinander teilen, das ist etwas, was wir mitnehmen können. Aber wir können nichts Materielles mitnehmen und wir können auch nichts mitnehmen, was sich in uns an diesem Materiellen aufgebaut hat. Wenn man dein Leben lang schläft hier, kann es natürlich sein, dass die Seele tatsächlich auch in diesem Erfahrungsbereich verloren geht, bis zu einem gewissen Grad, über eine gewisse Zeit. Also da gibt es durchaus Seelen, die sagen, ja, riesige Chance, wir läutern uns jetzt, wir machen einen Heilungsprozess und dann kommen sie hier zur Welt und schlafen ein und kommen mit Menschen oder Dingen in Kontakt und erfahren so eine massive Traumatisierung und so eine Tiefschlafnarkose, dass sie beginnen, also dass sie wie eingesogen werden und dann in einen ewigen Zyklus, der, naja, es ist fast wie eine Abwärtsspirale im Erdeninkarnationszyklus da reinfallen. Und viele Seelen sind mit unglaublich hohen Ansprüchen und Wünschen, Erwartungen, Bedürfnissen hier reingekommen, damit der Mensch als Erfahrungsträger dies dann zurückgibt und ein gewisser Prozentsatz geht für eine gewisse Zeit hier verloren, könnte man sagen. Natürlich kehrt alles letztendlich zur Quelle zurück. Natürlich geht letztendlich nichts verloren. Aber die Chancen, die in diesem Zeitfenster, was gerade gegenwärtig offen ist, die jetzt gerade da sind, wiederholen sich wirklich erst wieder, wenn das kommende Zeitalter, also ich habe meistens so, wenn man jetzt davon ausgeht, Wassermann-Zeitalter 26.000 Jahre, dann würde ich sagen, in 26.000 Jahren kriegst du wieder die Chance. Mhm. So, und das ist jetzt da, ergreifen wir es oder warten, müssen wir noch 26.000 Jahre wieder, immer wieder die gleichen Wiederholungsschleifen in der Body-Mind-Matrix machen, damit sich dann wieder das Zeitfenster öffnet, um auszusteigen. Also wir sind wirklich jetzt in einer gigantischen kosmischen Chance. So viele Wesen wollen hierher kommen, bekommen aber keinen Inkarnationsplatz. Wir sind massiv überbevölkert auf einer gewissen Weise, weil gerade alle so hier reinströmen. Die Erde ist auch nicht dafür ausgelegt, 7, 8, 9 Milliarden Menschen zu beherbergen. Das kann nicht funktionieren. Ne, das ist nur für eine gewisse Zeit möglich, um einen Übergang, anzufachen. Aber danach, in der neuen Erde, wird es wesentlich weniger, also von der Quantität weniger, von der Qualität mehr.
Du hast ja ein Buch geschrieben, das kosmische Klassenzimmer.
Ja.
Und man könnte jetzt sagen, okay, man kann hier auf der Erde ja sitzen bleiben, das ist dann ein Jahr. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, man kann hier sitzen bleiben, das ist dann aber nicht ein Jahr, sondern vielleicht 26.000 Jahre. Also kann man sich vorstellen, wie ärgerlich ist die Nummer dann am Ende.
Ja. Ja. Ja, und es gibt natürlich auch Seelen, die sich bewusst entscheiden, okay, ja, gut, ich habe hier noch Erfahrungen zu machen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Es ist ja auch nicht so, dass das Leben in höheren Dimensionen besser wäre und das, was wir jetzt erleben, schlecht oder böse wäre, sondern es ist einfach etwas leidfreier. Und das darf jeder für sich entscheiden. Wie viel Leid brauchst du noch, um einen Veränderungsprozess bei dir in deinem Leben in Gang zu setzen? Das Leben wird alles installieren, wenn du nicht in dir an deinen Platz findest, dass du da hinkommst. Die Frage ist bloß, wie viel Widerstand hast du noch dagegen, deinen Platz einzunehmen, deine Größe anzuerkennen? Und dementsprechend, ne, das Leid kommt proportional zum Widerstand. Und wenn du deinen Widerstand auflöst, dich hingibst, ins Vertrauen gehst und dich führen lässt in deine innere Mitte, in deine Größe, dann ist das Leben einfach viel, viel freudvoller. Also ich verstehe es nicht, warum man das nicht wollen sollte.
Auch ganz gut. Ja, nun sind wir in einer Zeit auch auf einer Seite des Widerstands. Viele Leute leisten gerade Widerstand. Ich glaube, das Wort ist auch noch zu differenzieren. Leistet man gegen äußere Ideen Widerstand, vielleicht gegen Ideen in sich selber. Aber du sagst, alles verbinden, alles nutzen. Wie nutzen wir denn jetzt die dunklen Regionen, die ja auch ein Teil von uns selber sind, um weiterzukommen?
Yeah.
Wie nutzen wir das Ganze, was jetzt hier gerade im Außen passiert, um weiterzukommen? Man kann ja auch da drin ertrinken und untergehen. Und
es ist wirklich die Frage der Positionierung dazu. Als was sehe ich die wirklich innerhalb kürzester Zeit hier voranschreitende dunkle Agenda, die digitale Agenda, die mit so vielen Installationen hier scheinbar das Leben einschränkt. Aber welches Leben schränkt es ein? Es schränkt das öffentliche soziale Leben ein, in dem ich mich sowieso nur verlieren würde. Also das heißt, diese äußere Einschränkung kann wieder eine innere Öffnung bringen, weil der Fokus wieder woanders hingelenkt wird. Du kannst aus allem, was du erfährst, kannst du entweder lernen oder auch nicht. Ne? Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist halt, dass du dir selbst in dem Spiel Schmerzen zufügst. Aber auf lange Sicht, ne, ist das auch wieder einfach nur ein Triebmotor, ein Entwicklungsmotor, der dich wieder zu dem bringt, was du bist. Wie wir das jetzt im Einzelnen, ich nehme gerne dieses Beispiel mit dem Judo, dass du die Kraft, die Energie deines Gegenübers für deine Bewegung verwendest. Also wenn jetzt aus dem astralen Bereich, und das ist immer wieder mal vorgekommen, ich einen Angriff bekomme, dann nehme ich diese Kraft dieses Angriffs und drehe die Vorzeichen um. Das ist auch nur Energie. Also wenn mich irgendjemand anpöbelt, ist das auch nur Energie. Und wenn man so ein bisschen so eine Sensitivität von Energiealchemie hat, dann weiß man, wie man Kräfte oder Energien transformieren kann. ich binde das sofort zurück an den Ursprung. Ne, ich, wenn so eine Kraft kommt, dann nehme ich die Kraft, die da kommt, pack die negativen Vorzeichen weg und verbinde diese Kraft zum Ursprung. Und so kannst du eigentlich mit jeder Energie, die auf dich zutritt, die alchemisch in deinem Bewusstsein so umdrehen, dass sie wieder in den Strom des Ganzen fließt.
Man kann eigentlich meinen, wir brauchen sogar diese Energie teilweise, um richtig Schwung zu kriegen.
Ja.
Also in gewissen Momenten, vielleicht jetzt gerade, sonst wäre es ja wahrscheinlich nicht da, oder?
Ja, es ist, also wir kriegen gerade einen massiven kosmischen Arschtritt. Definitiv. Ne? Und scheinbar brauchen den viele Menschen. Also scheinbar muss es wirklich hart kommen und das Szenario, das vorgespielte Chaos-Szenario muss noch in die nächsten Intensitätsstufen kommen, damit auch noch der Letzte, der sich dafür entscheidet, einen anderen Weg zu gehen, diese Energie bekommt. Ne? Es ist wirklich, wir sitzen die ganze Zeit in unserem gemachten Nest, auf unserem Sofa, in unserem Wohlfühlbereich, die ganze Zeit. Auch von dem, wo wir innerlich, welchen Platz wir innerlich einnehmen. Unsere Kleinheit einzunehmen, ne, das ist ja entspannt. Aber zu unserer Größe zu stehen, das braucht ein Rückgrat aus Stahl. Ne, das braucht absolute Standfestigkeit. Da musst du absolut dir gewiss sein, ne, du hast es ja auch erfahren, wie viel Gegenwind kommt, wenn du in deine Größe trittst. Das ist nichts für Menschen, die sich, das ist einfach... Das andere ist so viel komfortabler. Die kleine, ne, das kleine getrennte irgendwas zu sein, was sich vom Wind der Gezeiten irgendwie umherwerfen lässt. Das ist viel, viel einfacher, sich mit dem Mainstream zu bewegen als dagegen. Also, und dagegen heißt eigentlich nur, ich stehe hier, das ist mein Standpunkt, ihr könnt machen, was ihr wollt, mich kümmert das nicht, aber lasst mir meinen Standpunkt. Ne? Aber das ist für die meisten aus dem Mainstream schon zu viel, weil das Licht einfach die Eigenschaft hat, alles Dunkle aufzulösen.
Ja, es ist, finde ich, eine wichtige Frage, die sich auch viele immer stellen. Was muss noch alles passieren, wie geht's weiter? Und ich finde die Idee, wenn du das gerade sagst, interessant, dass wir dazu beitragen können, was muss noch alles passieren, wie viel braucht das Kollektiv? Wie viel muss passieren, dass wie viele ins Handeln kommen?
Ja. Also ich würde sagen, wenn keine letzte Option mehr bleibt, dann wird auch der letzte versuchen, irgendwie noch für sein letztes bisschen innerer Standpunkt einzutreten. Aber sobald es noch im Optionsbereich ist, sobald man sozusagen noch zur Arbeit gehen kann, geimpft oder ungeimpft, sobald noch das im optionalen Bereich ist, wird man nicht ins Handeln gehen. Aber sobald es alternativlos wird und zu sagen, du darfst nicht mehr in den Einkaufsladen, du darfst nicht mehr arbeiten, du darfst, ne, du musst sozusagen, also du kannst sozusagen nicht mehr offiziell in diesem Land leben, wenn du diesen oder jenen Status nicht mehr hast. Oder du kriegst, ja, also ich sehe das ja auch kommen, dass wir wie in so einer, naja, sozialen Diktatur landen werden, wo auch bedingungsloses Grundeinkommen ausgeschüttet wird für alle, die dem Mainstream folgen. Ne, unterschreib hier mit dem Blut deiner Seele und wir geben dir bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist so ähnlich wird das wahrscheinlich installiert werden. Ich denke, dass bei vielen Menschen großes Aufwachen und aufrütteln werden kommen, wenn das, wofür sie ihr Leben lang gearbeitet haben, von heute auf morgen zerfällt. Und das werden wir haben, wenn das Geld einfach inflationär den Bach runtergeht. Wir haben die ersten Wellen schon. Es ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Es ist, ich würde sagen, wir haben nicht mal mehr Jahre. Es ist wirklich, es steht unmittelbar davor. Und wenn Menschen dann sehen, wie all das, was sie, wofür sie ein Leben lang gearbeitet haben, all das ihnen zwischen den Händen zerrinnt und sie nichts dafür tun können. Also die Agenda sieht ja auch vor, dieses digital gesteuerte Zentralbankgeld, also virtuelles Geld, global in Umlauf zu bringen. Und das funktioniert nur, wenn man vorher wirklich das alte Geldsystem bis zu einem gewissen Grad runterfährt. Und da sind wir einfach kurz davor. Und dann glaube ich, dann stürzen viele Menschen in eine Sinnkrise, wenn sie merken, das Wertesystem, das, wofür ich gearbeitet habe, ist weg. Und ich würde so vielen Menschen gerade so sehr eine Sinnkrise wünschen, weil das heißt, dass sie sich neu ausrichten. Das heißt, dass sie sich wirklich fragen, worauf kommt es im Leben an? Was möchte ich wirklich? Und wo habe ich nur einem System gedient, was sowieso am Zerfallen ist?
Ja, also ich komme manchmal zu dem Punkt, wo ich denke, ich würde mir wünschen, dass wir das jetzt von uns aus entscheiden. Aber wenn es halt so wenig machen, dann muss es halt scheinbar passieren.
Ey, du musst anfangen. Ich muss anfangen. Und wir machen es ja. Wir tun es ja gerade jetzt. Ne? Es ist ja, jeder hat auch einen ganz individuellen Beitrag in dem. Das heißt nicht, dass alle jetzt Öffentlichkeitsarbeit machen sollten. Ne? Das ist ein klitzekleiner Aspekt. Und ich würde sagen, die wirklich großen Rebellen sind die stillen Rebellen, die einfach in sich das so aufgelöst haben und die ganze Zeit einfach aus dem Herzen herausleben, überall Freude verbreiten und eine ganz andere Art des Lebens die Menschen spüren lassen. Es sind nicht die großen weltbewegenden Sachen, wie die Welt neu sich aufbaut. Es ist wirklich im kleinen sozialen Miteinander. Und da kann jeder etwas für tun, dass er den Müll, der in sich angesammelt hat, nicht mehr beim Nachbarn auskippt. Das machen wir aber, wenn wir über die Straße gehen und jemanden blöd anmachen. Dann kippen wir unseren Müll woanders aus. Und das ist die Art, wie ein projizierendes Bewusstsein durch diese Welt geht, ist die ganze Zeit Müll überall abzuladen. Mhm. Das hat nichts mit Nachhaltigkeit oder Recycling zu tun. Recycling wäre das wieder, die Energie in sich umzuwandeln und in ein höheres zu verwandeln. Weil auch dieser Müll, ne, auch die Steine, die wir uns auf den Weg legen, sind eigentlich Treppenstufen. Wir können darüber emporsteigen.
Ja, ich will noch mal einmal kurz auf die Idee, dass jetzt nicht jeder in die Öffentlichkeit gehen muss, zu sprechen kommen, weil das könnte man meinen. Ich glaube, manche Zuschauer denken das, dann schreiben manche, ja, das kann doch nicht jeder machen und ich bin da gar nicht da gemacht und ich habe Angst vor dies und das.
Ja.
Ich vergleiche da meine Rolle so manchmal gerne mit dieser Rolle eines Menschen, der vor einem Geschäft steht und auf das Geschäft aufmerksam macht. Ich bin in Miami mal so die Promenade entlang gelaufen, da stehen immer vor jedem Restaurant zwei, drei Menschen, die sagen, hey, hier ist tolles Essen, komm hier rein.
Ja.
Und manchmal fühle ich mich wie dieser Mensch, der da steht, hey, hier gibt es dies und das, komm hier rein, hier gibt es die Esoterik, hier gibt es die Einweihungslehre, lass uns euch beschäftigen, die Schöpfungsgesetze, die können euer Leben verändern. Und dann gehen die Menschen ins Haus und dann müssen da wer sein. Dann sind da wirklich, dann fängt die Arbeit erst an.
Genau.
Also erst wenn wir reingehen, fängt die Arbeit erst an. Und manchmal stehe ich da noch draußen, die Leute sind da drin und das ist die, wie da geht dann wirklich erst richtig erst los.
Ja.
Oder auf den Seminaren, wo dann wirklich gearbeitet wird. So. Und alles andere ist so, das ist so der Schein, das ist so, das muss gut aussehen, das blinzt da, das ist ja, manchmal nervt der Typ auch, der da vorne steht, der schon wiederkommt, der erzählt schon wieder den gleichen Quatsch wie gestern.
Ja, im letzten Endes machen wir nichts anderes, als den Bewusstseinsweg schmackhaft zu machen, als Einladung auszusprechen, hey, wie wär's denn, mach mal deine Hausaufgaben in dir mit deinem Bewusstsein, dass du dich um deine Themen kümmerst. Wir machen nichts anderes, als ja, das kosmische Bewusstsein das schmackhaft zu machen, jetzt in Bezug auf deine Metapher, passt natürlich perfekt. Ne? Es ist einfach, das ist Das ist nichts, also der Bewusstseinsweg ist nichts, was außerhalb von deinem Leben passiert. Es ist nicht so, dass du auf ein Seminar gehst und dann wieder nach Hause in dein Leben gehst. Das Seminar ist das Leben. Spiritualität ist das Leben. Wir sind spirituelle Wesen. Und das miteinander zu verbinden, nicht mehr diese innere Trennung von, ich schaue mir jetzt ein Video an, weil ich mich spirituell weiterbilden möchte und dann lebe ich mein Leben weiter. Das eine darf in das andere einsickern und gemeinsam etwas Neues erschaffen. Für mich gibt es auch kein Alltagsbewusstsein. Das gibt es einfach nicht. Es gibt einfach nur, es gibt da keine Trennung mehr.
Ja, also es ist schwer vorzustellen. Und es ist auch so, dass gewisse Sachen, muss ich auch sagen, die fallen weg. So wie der Gedanke der Sicherheit. Was passiert in einem Jahr? Was ist dann? Also bei mir jetzt in unserem Leben, das ist gar nicht mehr so präsent, weil man kann es einfach nicht sagen. Es passieren die Dinge so schnell. Ich habe zum Beispiel vor 2 Wochen etwas gedacht, was ich in einem Jahr machen wollte. Und gestern hat es sich realisiert, aber ich war gar nicht daran beteiligt. Also so, ne? Und dann, wenn solche Dinge kommen, dann kann man gar nicht, also wie soll ich jetzt in einem Jahr, ich wollte das in einem Jahr machen, das ist jetzt schon da. Ja, okay, muss ich ganz neu planen. Aber es ist auch ein Abenteuer. Das wäre die Frage, was haben wir zu verlieren? Was meinst du, was haben wir zu verlieren, wenn wir jetzt warten? Also, man denkt, man hat so viel zu verlieren. Man hat Ängste, man hat alles, man hat sich Verpflichtung eingegangen, aber was haben wir zu verlieren, diesen Weg jetzt nicht zu gehen? Also was hält uns auf?
Es ist ja innerlich so verknüpft, dass wir glauben, dass wir das sind, was wir über uns glauben. Ja? Also wir glauben, wir seien unsere Vorstellung über uns. Und was wegfällt, ist dein Selbstbild, deine Rolle, die du ausfüllst in dieser Gesellschaft, die du bisher für dich selbst gehalten hast. Also dir kommt auf einer gewissen Ebene deine gesamte getrennte Identität abhanden. Und das ist einfach etwas, was nicht geschehen kann, wenn man sich mit existenziellen Fragen oder auch existenziellen Ängsten nicht auseinandersetzt. Also der letzte Schritt die letzten Schritte des spirituellen Weges, des wahrhaftigen Bewusstseinsweges, ist immer die Konfrontation mit, ich löse mich gerade auf, ich sterbe gerade, weil das alte Ich stirbt, die alten Ideen über sich. Und das ist natürlich, das könnten wir auch wieder schmackhaft machen. Es ist echt schön, sich selbst zu verlieren.
Gute Idee.
Es ist echt schön. Ich weiß, ein Buch hat als Untertitel von mir Selbstwerdung durch Selbstaufgabe. Also du wirst du selbst, indem du dich selbst aufgibst und hingibst. Aber wer diesen Prozess noch nicht durchlaufen ist, dass er die Bereitschaft hat, sich in alles, was ist, aufzulösen. In jedem Moment, in jeder Begegnung. Der wird noch Erfahrungen sammeln, auch im spirituellen Bereich, die er irgendwie weiterbringen. Aber es ist eigentlich das Gegenteil von Persönlichkeitsentwicklung. Letztendlich. Es ist Persönlichkeitsauflösung, um in eine höhere transpersonale Ebene zu kommen.
Das ist natürlich ein interessantes Thema, weil du gerade die Persönlichkeitsentwicklung ansprichst und die Persönlichkeitsentwicklung gerade auch im deutschsprachigen Raum einen enormen Boom erfährt. Aber
klar,
das ist häufig eine Persönlichkeitsentwicklung, die sagt, du wünschst dir das und das und das und das und wir zeigen, wie du genau das und das kriegst und das Leben, genau. Das glitzert und blinkt und alles.
Komm zu mir, ich baue dir dein Ego auf.
Ja, genau.
Das ist eine Persönlichkeitsveranstaltung. Ja.
Mit tausenden Besuchern, tausende Euros Eintritt, also es läuft.
Ja klar, das läuft ja auch. Aber der wahrhaftige Weg war noch nie für die Masse bestimmt. Der wahrhaftige Weg war immer für diejenigen, die den Ruf gehört haben. Und das kannst du auch nicht provozieren. Du kannst nicht Menschen mit tiefem Einweihungswissen konfrontieren, die nicht bereit dafür sind. Das geht nicht. Da muss ein inneres Calling sein, ein innerer Ruf, ein Zug dahin, dass es einen ruft, in diese Richtung weiterzugehen. Und dann ist es auch ganz klar, ja, andere Sachen interessieren mich nicht mehr. Es gibt fast nichts mehr, wofür ich mich interessiere. Am Anfang dachte ich mir, ich sei krank, weil ich so ein starkes Desinteresse gegenüber allen möglichen Sachen hatte. Ja. Aber das hat einfach nur dazu geführt, dass ich mich jetzt damit beschäftige, was mich wirklich interessiert. Ja. Und das ist nur ein winzig kleiner Pfad. Eine winzig kleine, fast schon wie auf Messer schneiden gehende Entwicklungsrichtung, wo links und rechts alles wegfällt. Und für alle die, die jetzt gerade zuhören, vielleicht wird es genauso sein. Vielleicht werdet ihr mitkriegen, dass so vieles von dem, was euch mal interessiert hat und was euch auch mal weitergebracht hat, nicht mehr präsent ist, weil es nicht mehr der Weg ist, gerade jetzt. Und umso schöner, danach zu erkennen, da geht's weiter.
Das finde ich ist ein super Punkt. Jesus hat ja gesagt, werft die Perlen nicht vor die Säue.
Ja, ja.
Und das Interessante ist, dass jetzt, das hast du vorhin schon gesagt, so viele Perlen zu finden sind. Das ist, finde ich, auch ein Zeichen der Zeit, dass es heißen muss, es gibt viele, die berufen sind. Sonst wären die Perlen ja nicht da, oder?
Ja, ja. Ja, also es sind wirklich viele berufen, die wenigsten hören den Ruf ihrer Berufung. Die wenigsten folgen diesem Ruf. Aber ich würde sagen, jeder, der wahrhaftig hier ist und einen ursprünglichen, natürlichen Seelenzugang hat, hat hier eine Berufung. Definitiv. Und die Frage, wie gut hörst du den Ruf deiner Berufung, hängt nur damit zusammen, wie sehr bist du mit deinem Bewusstsein verklebt an dieser, wir hatten das, Body-Mind-Matrix.
Ja, du hast vorhin den Punkt Freiheit angesprochen, im Sinne, dass wir die Freiheiten verlieren, die uns eigentlich gefangen nehmen in dieser Body-Mind-Matrix. Und das ist ja ganz schön ist, also was ist denn für dich Freiheit?
Wir glauben ja, Freiheit in der Begrenzung zu finden. Wir glauben ja, durch die Begrenzung der universellen Freiheit auf einen begrenzten Aspekt, den physischen Körper zum Beispiel, aber auch der Begrenzung in meinem Geist, etwas erfahren zu können. Freiheit ist letztlich immer eine Erfahrung, die ganz natürlich passiert, wenn wir uns aus dem getrennten Bewusstsein verabschieden. Also der Geist ist seinem natürlichen Wesen heraus frei, so wie es das natürliche Wesen des Herzens ist zu lieben. Aber dieses natürliche Wesen kommt nur dann zum Vorschein, wenn wir uns befreien. Also wenn wir sozusagen auf dem Weg dorthin immer wieder uns vergegenwärtigen, wo finde ich in mir Raum? Freiheit hat natürlich auch immer, also hat für mich ganz viel mit Weite zu tun. Es ist für mich auch das Gegenteil von Angst irgendwo. Angst ist Enge. Freiheit ist immer Weite. Ist nicht, ich kann mich entscheiden, dieses oder jenes in dieser Welt zu wählen. Das ist für mich nicht Freiheit. Freiheit ist für mich, meine Bestimmung zu leben, den Weg meines Schicksals zu folgen, mich frei einem höheren Bewusstsein unterzuordnen. Das ist für mich Freiheit. Darin finde ich Freiheit. Es ist nicht, kaufe ich jetzt diese oder jene Chipsorte. Da ist sowieso immer das Gleiche drin. Ne? Wenn wir hier wählen zwischen unterschiedlichen Dingen. Aber seinen freien Willen wieder an den abzugeben, der mir den einst geschenkt hat, darin erfahre ich Freiheit.
Ja. es ist das Gegenteil von dem, was man erwarten könnte. Und wenn alle schreien Freiheit, Freiheit, ich weiß nicht, ob die das meinen, aber das ist eine Idee, die ist so groß und unglaublich. Und das dreht alles um und das macht auch so, das ist eigentlich auch wie Demut, finde ich, so Demut vor dem Großen und dann dem dienen dürfen, wie groß das eigentlich ist. Das ist so, als ob man dann so, wenn man Demut hört, hat man so das Gefühl, man würde niederknien und sich klein machen, aber Demut vor der Schöpfung und die Freude, wenn man das fühlt, ich darf für die Schöpfung, für das Ganze arbeiten, darin aufgehen.
Das erhebt dich gerade. Ne? Alles andere lässt dich klein. Aber wenn du dich wirklich dem Leben verpflichtest, der Liebe in dir verpflichtest und alles nach bestem Wissen und Gewissen dementsprechend ausrichtest in dir, dann geht es nicht anders, als dass das Leben dich erhebt, ne, zu deiner wahren Größe. Und du bist immer so groß wie dem Schöpfer, dem du dienst. Die Frage ist, welchen Gott dienst du gerade? Ne? Welcher Gottheit, was ist dein höchster Wert, wem dienst du gerade? Und wenn du natürlich dem Mammon oder diesem künstlichen System dienst, dann bist du so wie dem, den du dienst. Aber wenn ich den universellen Weltenschöpfer meinen Dienst anbiete, ihm mein Leben widme, mich ganz schenke in jedem Moment, dann werde ich natürlich auf eine Ebene gehoben.
Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, finde ich, und das ist das Vertrauen. Denn was soll denn diese Schöpfungskraft anderes machen mit uns, als uns dann nutzen, wenn wir dann schon uns dem hingeben? Ja. Und wovor sollen wir dann noch wirklich Angst haben?
Es gibt nichts. Es gibt einfach nur noch Sein von Moment zu Moment. Uns sind alle schöpferischen Gaben gegeben in dem Moment. Es gibt nichts, womit du nicht umgehen kannst. Das Leben schenkt sowieso jedem das, womit er gerade umgehen kann. Du kriegst keine überfordernden Erfahrungen, weil ja die Erfahrungen immer die Spiegelung sind von dem, was du erfahren möchtest. Und deswegen in dem Bewusstsein, wenn wir so sehr eins mit dem Schöpfer sind, dann kann sich dem nichts mehr im Wege stellen. Das ist einfach, es wird alles freigelegt und der Weg ist bereitet. Die Frage ist bloß, wer fühlt sich berufen, ihn zu gehen?
Ich kann dem jetzt, also ich glaube, das ist alles, also für heute alles gesagt. Es ist sehr schön. Wir sind hier gerade am Bodensee im Süden Deutschlands. Es ist der 21.09. Tag und Nacht gleich. Es ist ein ganz besonderer Tag. Vielleicht noch zum Ende. Ich arbeite gerne mit diesen, mit so Tagen und kleinen Zyklen. Wir haben jetzt den 21.09.2021. Bald ist der 21.12.2021. Ich denke, es ist ein ganz besonderer Tag. Allein schon numerologisch ein besonderer Tag. Es sind noch 3 Monate bis dahin. Was denkst du, wie können wir diese 3 Monate einfach nutzen? Vielleicht so eine kleine Übung, jetzt einfach zu sagen, hey, weil man denkt manchmal so, ah, wir haben noch so viele Jahre und wenn ich jetzt irgendwas mache, was folgt dann alles? Aber einfach nur, dass wir die Idee haben, hey, 3 Monate, alle, die dieses Video bis hierhin geschaut haben, machen vielleicht die Übung mit. Ja. Wie können wir uns in den nächsten 3 Monaten einfach ausrichten, dass wir auch vielleicht auf einer geistigen Ebene uns gemeinsam einer Aufgabe widmen können.
Ja. Ich würde vorschlagen, schreib dir dieses Datum groß auf den Zettel drauf und dann verbind dich innerlich. Was für Qualitäten möchtest du bis dahin in deinem Leben mehr Raum geben? Wo ist deine Ausrichtung? Und dann mach dir wirklich einen Plan. Fang von der abstrakten Ebene an. Beginn mit den abstrakten Werten. Was sind meine Werte, an die ich mich orientiere? In welche Gedanken und Gefühle lassen sich diese Werte umsetzen? Und dann in welche Handlung lassen sie sich umsetzen? Also sozusagen von den höchsten Werten ausgehend und dann stückweise runterbrechen bis in diese Realität. Und dann sich diesen Zeitraum zu stecken und sagen, innerhalb dieses Zeitraums möchte ich mir nicht vorschreiben, diese oder jene Handlung zu machen, aber konsequent diese Werte zu verfolgen. Und wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht machen wir in 3 Monaten wieder ein Gespräch oder schauen, wie es uns weiterführt. Ja,
ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und Wir bleiben in Kontakt. Danke an alle Zuschauer, Zuschauerinnen, dass ihr da wart, für das Interesse, für die gemeinsame Arbeit jetzt gerade hier in Deutschland. Es ist schön, hier zu sein, in dieser Zeit hier zu sein. Und ich freue mich, so Menschen wie dich zu kennen und dass wir jetzt hier gemeinsam auch arbeiten dürfen. Danke, Robin.
Danke.